Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölock Iserlohn.
Auf Einladung des Friedensplenums fand die Gedenkveranstaltung zum 29. Mal statt und vom Friedensplenum Iserlohn begrüßte die Anwesenden Klaus Gietz und der Iserlohner Historiker Peter Trottier erinnerte an drei Lettmater Familien und Opfer des Nationalsozialismus. Anschließend konnte ich noch mit Peter Trottier über die Frage sprechen: Kann es eine Zukunft ohne Vergangenheit geben? Eine Aufzeichnung des Iserlohner Bürgerradios am 4. Juli 2019, direkt vor Ort am Iserlohner Mahnmal am Pot von Charlotte Kroll.
Ja, guten Abend. Wir stehen einen Abend vor dem 29. Friedensfestival. Und es ist 29 Jahre Tradition, dass wir uns abends hier versammeln und an dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus und ihrer gedenken. Ich finde das ganz wichtig, dass das genauso eine Tradition geworden ist wie das Friedensfest und gerade in der heutigen Zeit. Heute wird uns der Lettmater, nenn ihn einfach mal Heimatforscher, Peter Trottier, über Leute berichten, und zwar über Fälle, die er selbst erforscht hat und nachgeforscht hat, wie es Familien und Leuten während der NS-Zeit gegangen ist. Ich muss mich bedanken, dass das mit Herrn Trottier geklappt hat. Schön, dass Sie da sind. Und ich denke, ich sollte nicht weiterreden, sondern jetzt Herrn Trottier das Wort geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, was haben die berühmten Männer, in diesem Fall etwa der Chirurg Ferdinand Sauerbruch oder der berühmte Widerstandskämpfer Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg und der legendäre Iserlohner Arzt Hugo Fuchs miteinander gemeinsam? Sie haben wie viele andere die schrecklichste Zeit der deutschen Geschichte und der europäischen Geschichte durchlebt und sind jeder für sich Wege gegangen, die nicht unumstritten sind, aber lange Zeit in der Erinnerung durch ein sehr positives Narrativ, durch eine sehr positive Erzählung weitergegeben worden sind. Diese Erzählungen haben die dunklen Schatten, die ihr Leben warf und auch werfen musste. Das Erstaunliche ist, wir wissen heute deutlich mehr über diese Männer und Frauen aus dieser Zeit als früher und trotzdem ist es nicht unbedingt leichter geworden, ihr Verhalten zu beurteilen. Für uns sind die Fragen nach richtig und falsch, nach gut und böse sicherlich einfacher zu beantworten aus unserer Fernperspektive als für die Menschen, die in Entscheidungen standen in dieser schwierigen Zeit einer Diktatur und erst recht eines Krieges. Was haben dann auf der anderen Seite Menschen wie Julius und Cecilia Mayberg, Julius Koppel und Johann Franz Trompeter gemeinsam, außer der Tatsache, dass sie angesehene oder vielleicht völlig unauffällige Mitglieder und Mitbürger der kleinen Stadt Lettmate waren? Sie sind die Opfer eines Systems und einer Gewaltherrschaft geworden, weil sie weder dem Rassenwahn noch den eugenischen Ansprüchen der NS-Ideologie entsprachen und deshalb ausgesondert und schließlich ermordet wurden. Und sie waren im Gegensatz zu den anderen, die ich am Anfang genannt habe, lange vergessen. Im Gegensatz eben zu den Tätern und den Mitmachern, den Mitläufern, den Mitwissern, den Gesinnungsgenossen, den Gewinnlern und den Verstrickten, die uns immer wieder in Filmen, in Büchern, in Bildern begegnen. Und das gerade erschienene Buch mit dem Titel Hitlers Hofstaat von Heite Görtemarker ist dafür ein beredtes Beispiel für die Erinnerung an die, die wir in irgendeiner Weise unter die Täter zählen. Gegen das Vergessen der Opfer hingegen steht beispielhaft die bekannte Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem oder näher für uns die Gedenkstätte im hessischen Hadamar oder die kleine Treisekapelle auf dem Gelände des Landeskrankenhauses im sauerländischen Warstein. Diese beiden haben auch etwas mit den Letmater-Opfern zu tun. Yad Vashem dokumentiert heute 4,5 Millionen Namen von ermordeten Jüdinnen und Juden verschiedenster Nationalität, auch die von Julius und Cecilia Meyerberg aus Letmate, die im Herbst 1942 in Treblinka ums Leben kamen. Der dritte Letmater, Julius Koppel, war bereits nach der Pogromnacht nach Köln verzogen und er ist dort, man kann fast sagen, zum Glück gestorben, um nicht mehr deportiert zu werden. Und er ist der einzige von den aus Letmate Verschleppten, der ein eigenes Grab hat. Er ist tatsächlich in Köln beigesetzt und sein Grab existiert auch noch. In einer eigenen Gedenkstätte in Yad Vashem, das nochmal als kleine Ergänzung, werden ohne Unterbrechung die Namen von 1,5 Millionen Kindern verlesen, deren Leben, Zukunft und Glück verweigert wurde. Das Tonband mit den Namen benötigt 3 Monate, um ans Ende zu kommen oder besser gesagt, um wieder von Neuem zu beginnen. Der Gang durch dieses dunkle Gebäude mit den Sternen an der Decke und diesem ununterbrochenen Wiederholen und Nennen von Namen gehört für mich zu den bedrückendsten Erfahrungen, die ich bei einem Besuch vor einigen Jahren in Yad Vashem gemacht habe. Als ich vor vielen Jahren mit einer Schülergruppe bei einer Klassenfahrt die psychiatrische Klinik oder besser gesagt das Umfeld, den Friedhof dort von Hadamar besucht habe, waren die Erinnerungen an die entsetzlichen Ereignisse der Euthanasie dort noch sehr zurückhaltend. Auch mir war zum Beispiel der Name des Letmaters Franz Trompeter noch völlig unbekannt, der dort in Hadamar im August 1941 umgebracht worden war. Das hat sich alles Gott sei Dank durch das Engagement vieler Menschen sehr geändert. In Berlin gibt es endlich in der Nähe der Philharmonie ein Denkmal für die Opfer der sogenannten T4-Aktion. Sie war benannt nach der Adresse Tiergartenstraße 4. Von dort aus wurde die Tötungsaktion von körperlich und geistig behinderten Menschen reichsweit organisiert. Dieses Gebäude, der Gebäudekomplex existiert nicht mehr. Dort befindet sich eben jetzt das Gebäude der Philharmonie und endlich nach einer Zwischenstation hat man jetzt wirklich dort ein eindrucksvolles Denkmal errichtet. Es sind insgesamt bis 1941 etwa 70.000 Männer, Frauen und Kinder dieser Aktion der Vernichtung aufgrund der sogenannten Euthanasie zum Opfer gefallen. Auch nach der Einstellung dieser T4-Aktion nach den Predigten des Münsteraner Bischofs Clemens August von Galen im Sommer 1941 ging das Töten weiter, wenn auch verdeckter, weniger auffällig als vorher. Wer von Ihnen vielleicht den Film Nebel im August gesehen hat, hat eine Vorstellung davon bekommen, von dem Entsetzlichen, was dort passiert ist und das wohl europaweit bis zum Ende des Krieges etwa 200.000 Menschen ermordet hat. In Hadamar ist diese Geschichte in der Gedenkstätte und mit Hilfe vieler Publikationen vorbildlich aufgearbeitet worden und gehört dort vor allem für die jungen Menschen zum Muss schulischer und damit politischer Bildung. Hadamar war als Tötungsanstalt die letzte Station, wohin die berüchtigten grauen Busse die Patienten aus den sogenannten Zwischenanstalten brachten. Franz Trompeter, der in Warstein lebte, war kurz vor seiner Ermordung in Hadamar nach Weilmünster im Oberlahnkreis verlegt worden. Dort hat er noch etwa 5 Wochen gelebt. Man hatte nicht genügend Kapazitäten, um die Menschen so schnell, wie man es wollte, zu ermorden. Deshalb wurden sie, man könnte fast böse sagen, für eine gewisse Zeit zwischengelagert in Anstalten, die in einem Umkreis der eigentlichen Tötungsanstalt lagen. Franz Trompeter war etwa 5 Wochen dort. Diese 5 Wochen dürften für ihn schon ein Martyrium gewesen sein, wie für alle, die in diesen Zwischenlagern waren. da man für die zur Vergasung bestimmten Menschen durch Unterernährung, Überbelegung der Räumlichkeiten, Ruhigstellung mit Schlafmitteln und Beruhigungsmitteln eigentlich schon einen Weg in einen natürlichen, in Anführungsstrichen, Tod bereitet hat. Die miserablen Lebensbedingungen führten also dazu, dass gar nicht mehr alle vergast werden mussten, sondern bereits in diesen Zwischenanstalten starben. Gegen die Verlegung von Warstein nach Wallmünster hatte übrigens der katholische Warsteiner Anstaltspfarrer Dr. Lorenz Pieper protestiert. Er wusste offensichtlich, was den Patienten bevorstand. Bemerkenswert ist dieser Protest deshalb, weil Lorenz Pieper ein überzeugter Nationalsozialist war, einer der ganz wenigen Priester im Erzbistum Paderborn. Auch er eine verstrickte Gestalt. Sein Risiko aufgrund seines Protestes führte allerdings nur zu einem Parteigerichtsverfahren und zur Versetzung in den Ruhestand. Franz Trompeter hingegen brachte seine Verlegung in die Zwischenanstalt und schließlich nach Hadamar in die Tötungsanstalt den Tod. Aber auch hier die übliche Nachgeschichte. Über Lorenz Pieper wurde später mehrfach publiziert. Das Schicksal von Franz Trompeter wurde erst 2015 sozusagen durch einen Glückszufall, in dem man etwas gefunden hat, der Vergessenheit entrissen. Immerhin hatte man für das Ehepaar Mayberg und für Julius Koppel vor ihren letzten Wohnhäusern in Letmathe mittlerweile Stolpersteine gelegt als Mahnung und Erinnerung. Franz Trompeter mit der Diagnose einfache Seelenstörung, ein sehr gummihafter Begriff, hinter dem man alles oder nichts vermuten kann. Er war Jahrgang 1905, hat von 1925, also 20-Jähriger, bis 1941 in der Provinzialheilanstalt in Warstein gelebt. Er ist eines von 1575 Menschen, die von Warstein aus in die Vernichtungslager, meistens nach Hadamar, transportiert worden sind. Die Familie, und das war sehr üblich, erhielt dann eine Mitteilung erst aus der Zwischenanstalt und dann am Ende selbst aus Hadamar. Dieser Brief ist zufällig tatsächlich im Original erhalten geblieben. Er ist ein Lügendokument erster Ordnung. Man schreibt dort: sehr geehrtes Fräulein Trompeter, der Brief ging also an eine der beiden noch lebenden Schwestern in Letmathe. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Bruder, Herr Franz Johann Trompeter, am 24. August 1941 unerwartet infolge Oberlippenfurunkel mit hinzugetretener Sinusthrombose verstorben ist. Seine Verlegung in unsere Anstalt stellt eine Kriegsmaßnahme dar und erfolgte aus mit der Reichsverteidigung in Zusammenhang stehenden Gründen. Die Todesangaben wurden in diesen Briefen immer so erfunden, wie das hier in diesem Brief der Fall ist. In Wirklichkeit wurden die Menschen dort eingeliefert, wurden noch einmal vermessen und fotografiert, wurden dann in einen Keller geführt und dort vergast. Man hat sich alle möglichen merkwürdigen plötzlichen Erkrankungen ausgedacht, und das steht, wenn Sie die Briefe nebeneinander legen, dann haben Sie nur einen Unterschied in der Erfindung einer bestimmten Erkrankung. Die Lügerei geht dann weiter. Es wird mitgeteilt, die Anstalt in Hadamar sei nur dazu da, um die Menschen dort zu untersuchen, ob sie irgendwelche ansteckenden Krankheiten hätten, um dann eben weiter in eine andere Anstalt gebracht zu werden. Das ist alles erlogen. Am Ende steht ein kräftiges Heil Hitler, unterschrieben mit dem Namen Horn. Alle Briefe sind mit gefälschten Pseudonymen unterschrieben. Diese Unterschrift Horn konnte man allerdings in der Gedenkstätte und Forschungsstätte in Hadamar nicht identifizieren. Ansonsten sind viele dieser Ärzte, die das unterschrieben haben, dann schon später identifiziert worden. Man bietet dann auch an, die Urne zu überstellen, netterweise kostenlos. Was daraus geworden ist, können wir nicht sagen, weil außer diesen beiden Briefen nichts erhalten geblieben ist aus der Hinterlassenschaft dieser beiden Schwestern, die in den 80er Jahren eben Lettmatte-Altenheim gestorben sind. Und man steht heute wieder genau vor einer selben Problematik, die man kennt. Als die noch gelebt haben, hätte man sie fragen können, aber da interessierte man sich nicht dafür, ich jedenfalls nicht. Ja, und später bedauert man es, eigentlich lebten die Frauen im selben Ort wie man selber. Man hätte es tun können, aber man war zu dem Zeitpunkt mit anderen Dingen befasst und dann ist es eben vorbeigegangen. Es gibt von der letzten Schwester Trompeter nur eine späte Bemerkung. Sie war körperlich schwerst behindert im Alter und hat dann den Satz gesagt, ich muss für die Sünden anderer leiden. Da steckt möglicherweise das drin, was ihrem Bruder hier passiert ist. Trompeter war, wie gesagt, in Warstein und auf dem Gelände der heutigen Klinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wurde schon 1985 in der kleinen Treisekapelle eine Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie eingerichtet. Immerhin schon 85, schon muss man heutzutage fast sagen, zu einem erstaunlich frühen Zeitpunkt. Erst 2012 hat man sich dort aber entschieden, wie auch an anderen Orten, die Anonymität der ehemaligen Patienten, späteren Opfer, aufzuheben. Ist auch heute noch überall üblich, dass Menschen, die in einer psychiatrischen Anstalt haben leben müssen und auch Opfer geworden sind im Dritten Reich, nicht mit ihrem Familiennamen zu benennen. Heute würden wir sagen, aus Datenschutzgründen, aus Schutz der Familien, die unter Umständen nicht wollen, dass bekannt ist, dass in ihrer Familie jemand vor allen Dingen geistig behindert war. Ich bin vor einiger Zeit, weil meine Tochter da wohnt, in Oberursel bei Frankfurt gewesen. Dort gibt es ein eindrucksvolles Denkmal für die jüdischen Opfer und die Opfer der Euthanasie. Alle jüdischen Mitbürger Oberursel sind mit vollem Namen genannt. Alle Euthanasieopfer sind nur mit abgekürzten Familiennamen benannt. Das ist also eine nach wie vor existierende auch Rangelei, auch zwischen den Archiven. Wie geht man also damit um? In Warstein hat man sich 2012 entschlossen, die Anonymität aufzuheben und die Menschen mit ihrem vollen Namen zu benennen. Im Scheitelpunkt dieser Kapelle befinden sich auf einer Stahltafel alle Namen dieser 1575 Opfer aus Warstein. Und diese Namen sind doppelt da. Es gibt eine kleine Tafel, die auf dieser Wand hängt. Und wenn einer kommt und sagt, ich übernehme die Patenschaft für eines dieser Opfer, wird diese Tafel abgenommen. Sie wird dann von hinten her durchleuchtet. Man sieht den Namen noch und der Pate bekommt dann diese kleine Tafel. Das war vor einiger Zeit mal in der Kirchenzeitung des Erzbistums Paderborn. Das sieht dann so aus. Also die durchleuchteten Namen, diese Menschen haben einen Paten bekommen und die anderen warten auf einen solchen Paten. Ich habe dann 2015 die Patenschaft für Franz Trompeter übernommen und dann bekommt man diese kleine Namenstafel dieses einen Opfers der Euthanasie aus Lettmatte. Vielleicht längst nicht das einzige, aber der einzige, dessen Schicksal jetzt einmal erforscht worden ist. Ohne vielfältige Zufälle und den Spürsinn Einzelner und ein andauerndes Verantwortungsgefühl für die Erinnerung an die Opfer der Nazi-Barbarei wären Franz Trompeter, Julius und Cecilia Mayberg und Julius Koppel aus Lettmatte mit ihrem Schicksal endgültig in der Vergessenheit versunken. Die Generation, die sich nach dem Krieg bemüht hat, diese Erinnerung als Mahnung für die Zukunft wachzuhalten, diese Generation tritt jetzt in das zweite oder dritte Glied zurück. Für die jüngeren Nachrückenden ist schon das, was vor 1989 lag, oft so weit weg wie die Pyramiden, geschweige denn das, was vor 1945 geschehen ist. Es ist und bleibt aber unsere Aufgabe und auch erst recht jetzt, als es nun vielleicht gar keine Augenzeugen mehr gibt und mehr geben wird in wenigen Jahren, immer davon zu sprechen, immer davon zu erzählen, was geschehen konnte und was immer wieder geschieht und was geschehen kann, wenn eine totalitäre Macht über die Menschen und über die staatlichen Strukturen gewinnt und damit den ersten Satz unserer Verfassung außer Kraft setzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich danke Ihnen.
Nach einer Schweigeminute wurden Blumengestecke am Mahnmal abgelegt und das Gedenken beendet.
Herr Trottier, gibt es eine Zukunft ohne die Vergangenheit?
Es gibt eine Zukunft, aber wenn man sie verantwortlich leben will, dann muss man immer auf das blicken, was wir schon an Erfahrungen gemacht haben. Und das sind dann meist die negativen Erfahrungen. Aber es können auch positive sein. Wenn wir uns also ansehen, dass wir jetzt jahrzehntelang eigentlich in Europa Frieden gehabt haben, dann dürfen wir das auch im Blick auf diese gute Vergangenheit nicht aufs Spiel setzen heute und wieder in Situationen hineingeraten, die unter Umständen wieder Kriege möglich machen würden in Europa. Und genauso ist es eben mit den vielen, vielen negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir können nicht einfach so tun, auch gerade wir in Deutschland, als könnte man die Vergangenheit abschneiden und sagen, das ist lange, lange her, 3 Generationen zurück, das geht uns nichts mehr an. Sondern gerade, wenn wir gesehen haben, was alles möglich ist in der Vergangenheit, müssen wir darauf aufpassen, dass vieles von dem nicht mehr wiederholt wird. Als Lehrer vor einem Vierteljahrhundert hätte ich vieles nicht für möglich gehalten, was heute wieder thematisiert wird, weil man immer auf diese Vergangenheit geblickt hat und auch versucht hat, den Schülern das nahezubringen, dass der Blick in diese dunkle Vergangenheit uns dazu befähigt, sagen, wir müssen es jetzt anders machen.
Was macht es denn mit Ihnen, Herr Trottier, wenn Sie Familienschicksale finden?
Zuallererst macht es mich ungemein neugierig. Ich bin dann immer ganz unruhig, weil ich denke, ich finde etwas und ich bin jetzt in der Lage, zum Beispiel diesen Menschen wieder einen Namen und ein Gesicht zurückzugeben. Das hat sich bei den jüdischen Familien herausgestellt, dass wir Fotos gefunden haben und endlich war nicht nur mehr ein dürrer Name da, sondern ein wirkliches Gesicht.
Und bekommen jetzt dadurch, dass Sie schreiben und die Vergangenheit ein Stückchen weit aufarbeiten, eben auch wieder eine Stimme.
Ja. Und das, was mal versucht worden ist, die Erinnerung an diese Menschen völlig auszulöschen, meine ganz kleinen Möglichkeiten in so einem Nest wie Lettmate, jetzt zu sagen, das sind die Menschen.
Ja, aber auch gerade in einem solchen Nest vermutet man gar nicht, dass es hat geben können.
Ja, doch, es war sicherlich in so einem Nest wie Lettmate durch eine besondere Struktur war es vielleicht nicht ganz so schlimm wie woanders, aber letztlich haben sich die Leute dann doch angepasst und haben sich nicht mit der Gewalt anlegen wollen. Und deshalb haben sie auch dann eher die Augen zugemacht und haben es hingenommen. Das ist eben überall so, wie Menschen sind. Jeder hat Familie, die er beschützen will und. Und da muss ein Beruf erhalten. Und insofern gibt es dann also auch in eigentlich nicht so negativen Umfeldern die übliche Form des Opportunismus und der Anpassung.
Also nochmal, eine Zukunft ohne Vergangenheit geht nicht?
Sie geht, aber sie führt dann zu den Katastrophen, die wir eigentlich schon gehabt haben.
Herr Trottier, danke fürs Gespräch.
Gern geschehen.
Fölock von Bürgern für Bürger.